Ich habe mir irgendwann mal überlegt, dass ich wie so eine Art Kontingent für Glück habe. Und wenn ich halt mal irgendwie Glück hatte, dann ist es aufgebraucht für eine Zeit lang. Und ich weiß nicht warum.
Das Ergebnis dieses Experiments war, dass tendenziell die Leute, denen man gesagt hat, du spielst hier mit einem Glücksball, dass die besser gespielt haben. Mhm. Das wäre natürlich fatal für die Menschheit, weil die Hälfte wahrscheinlich sofort Selbstmord begehen würde. In der Hoffnung, dass es quasi im zweiten Durchlauf besser läuft. Du würdest natürlich die Angst vor dem Tod gänzlich verlieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Religion eine Regel aufstellen musste, dass Selbstmord natürlich eine Sünde ist und in der Hölle landet. Weil wenn du die ganze Zeit erzählst, wie geil es da oben ist, dann musst du natürlich irgendwie auch eine Sicherung einbauen, dass die Leute nicht sagen, ja, also wenn es da oben so viel geiler ist, was will ich denn noch hier unten? Dass 1932 es in Australien zu einer Dürreperiode kam, in der sich 20.000 Emus zu einer riesigen Masse zusammengerottet haben, die dann marodierend und plündernd durch das ganze Land gereist sind, bis sie irgendwann mal die bewirtschafteten Feldern von ehemaligen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg erreicht haben, die daraufhin entschieden haben, wir müssen hier was tun. Und wie lösen Soldaten Probleme? Richtig. Mit Maschinengewehre. 1932 hat die australische Regierung 3 Soldaten und 10.000 Schuss Munition nach Westaustralien geschickt, um sich dieses Problems von 20.000 Emus anzunehmen. Und man sollte eigentlich meinen, Maschinengewehre und 10.000 Schuss, gut, das wird nicht für alle 20.000 Emus reichen, aber für einen beträchtlich großen Teil an Emus, sollte man meinen. Tatsache war aber, dass in der ersten Woche, glaube ich, keine 100 Emus gestorben sind, obwohl in die Heide geballert wurde ohne Ende. Dieser Konflikt, der dann bald als Emu-War betitelt wurde, hat sich über einen ganzen Monat hinweggezogen, bei der eigentlich immer absurdere Taktiken der Menschen zur Anwendung kamen. Da gab es offensichtlich auch einen LKW, mit dem man einfach durch die Menge gefahren ist und irgendwie rumgeschossen hat. Ich weiß nicht, ob durch die Menge, aber man hat so seine Dinge abgefahren. Und das Ergebnis dieses Emu-Wars war am Ende so, dass etwas weniger als 1.000 bestätigte Abschüsse von Emus verzeichnet wurden. Bei 10.000 Schuss, was bedeutet, dass nur jeder 10. Schuss getroffen hat, plus die Regierung nach einem Monat gesagt hat, Leute, irgendwie haben wir uns die Geschichte anders vorgestellt. Es sind immer noch wahnsinnig viele Emus hier da. Und das richtig Geile war auch, dass Emus sehr schlaue Tiere sind. Und zwar war es wohl so, dass die Emus nicht einfach nur dumme Vögel waren, die da rumstanden und die Leute einfach zu blöd waren, zu schießen. Nein, die hatten irgendwann so eine Art Vorhut. Die hatten einen Speer. Da waren Emus, die haben geguckt, ob die Leute kommen. Und wenn die Leute kamen, haben sie Alarm geschlagen und die Emus haben sich in die Wälder zurückgezogen. Also es war im Endeffekt eine wirklich kriegerische Handlung zwischen Emus und Menschen, bei denen zahlentechnisch und eigentlich auch in Anbetracht der überlegenen Intelligenz der Menschen, die Emus siegreich davongegangen sind.
Gab es auch Verluste bei den Menschen zu melden? Oder also gab es auch mal einen Gegenangriff der Emus oder haben die nur den krass defensiven Part gespielt?
Also am meisten wurde bei den Menschen das Ego verletzt, möchte ich mal behaupten.
Also Emu gegen Ego.
Emu gegen Ego, aber zu menschlichen Todesfällen kam es dabei nicht. Man vermutet, dass es eine inoffizielle Zahl gibt, bei der dann vielleicht nochmal 1.000-2.000 Emus mehr gestorben sind, weil die wohl so eine dicke Fettschicht haben und dann Treffer nicht unbedingt direkt tödlich endeten, sondern die vielleicht erst viel später im Wald dann verendet sind und man das dann nicht als Abschuss zuordnen konnte. Und man muss auch dazu sagen, diese Emus sind wohl richtig schnell. Also die haben wohl irgendwie, wenn die vor Maschinengewehr wegrennen, dann erreicht die schon mal Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h.
Das sind ja, glaube ich, auch nach Straußvögeln die zweitgrößten Vögel, glaube ich. Zweit- oder drittgrößten.
Der drittgrößte, weil der größte Vogel ist Ministerpräsident von Bayern.
Und der ist wirklich groß.
Und der ist ein großer Vogel. Skurrile Geschichte. Man merkt, die Australier, die waren hungrig 1932.
Ja, haben die quasi ihre Chance gewittert und haben gedacht so, hey geil, ist eine Dürreperiode, hier laufen uns gerade 20.000 Schnitzel in die Arme.
Also ursprünglich sollten sie irgendwie 100 Federn oder 100 Federkleider oder irgendwie sowas geliefert werden. Das war so die erste Anweisung, aber es ging so wohl komplett schief. Also es gab dann so 2-3 Tage wohl, in denen dann, da wollten sie dann nochmal richtig Stückzahl machen, aber im Dezember, es fing Anfang November an und Anfang Dezember haben sie dann gesagt, okay, die Nummer ist durch, Leute. Das ist irgendwie ein bisschen auch peinlich für uns alle. Und die Maschinengewehre, die zum Einsatz kamen, waren Lewis Guns. Die kennt man, wenn man sich ein bisschen mit, also wenn man ab und zu mal auf NTV oder so nachts unterwegs ist oder N24, dann ist man vielleicht schon mal auf eine Lewis Gun gestoßen. Also wenn man durch Zufall mal beim Ersten Weltkrieg und nicht beim Zweiten gelandet ist im nächtlichen N24-Programm. Aber ist einfach mad, oder? Gibt auch viele Bilder, man kann es auch in dem Fall tatsächlich googeln. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag, der Emu War. Wir werden ihn verlinken in der Quellenangabe. Lest es euch mal durch, super wild. Super wild.
Das ist wie so eine Quest irgendwie in einem Game, ne? Da gehst du so hin und sagt dir irgendwie so der Premierminister, bring mir 100 Federkleider von Emus.
Das stimmt, es könnte aber auch sein, dass die drei Soldaten gemerkt haben, fuck, wir sind nicht hoch genug gelevelt für den Endboss. Wir müssen jetzt mal ein bisschen grinden gehen.
Ja, genau.
Fängst du an, Level 1 Gegner zu legen. Und dann merkst du aber, okay, ich bin einfach trotzdem zu schlecht.
Es bringt mir nichts, wenn ich eine schlechte Level 1 Waffe habe gegen Level 10 Straußen oder so. Emus meine ich. Ich meine, wenn das auch noch wandelnde Fettpanzer sind, so, das ist ja schon krass.
Aber ist es nicht auch verrückt, wie schlau Vögel sich dann mal vielleicht anstellen können?
Ja. Total. Und wie viel schlauer die eigentlich sind als Menschen, wenn man bedenkt, dass die während einer Dürreperiode nicht sofort der eine Emu losgeht und 20.000 Blatt Klopapier kauft. Sondern dass die sich erstmal zusammenrotten und checken, so hey, gemeinsam sind wir stark. Lass uns die Felder überfallen.
Also wenn wir die Emus wären, in menschlicher Denkweise, dann würden wir ein Emu zum Anführer erküren und ihm die Schuld an der Dürreperiode geben.
Ja, genau.
Ja, man muss das natürlich auch sagen, wenn man sich die Emus mal anguckt, ich glaube, so auf ein bisschen Entfernung ist das schon auch einfach kein leichtes Target. Ne? Du hast eigentlich nur diesen Körper, der so wirklich eine größere Fläche bietet, aber das sind ja auch so viele, das ist so viel Gefieder und wenn dann auch noch so eine dicke Fettschicht drunter ist, also da mal einen wirklich gescheit zu treffen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Der Rest ist ja relativ dünn und schlaksig und ich habe ja auch schon gesehen, wie die laufen, also das ist schon wild.
Ja, ich denke, dass es jetzt nicht komplett inkompetente Menschen waren, die da am Werk waren, aber es ist trotzdem Wahnsinn, dass man überhaupt auf diese Strategie kommt. Also man hätte ja theoretisch, wenn man dann schon so weit ist, hätte man auch sagen können, wir verschießen jetzt noch altes, noch übrig gebliebene Munition und lassen da irgendwelche Bomben auf diese Herden da fallen. Ja, ich vermute mal, das war einfach. Ich meine, November ist ja in Australien quasi Sommerzeit oder Frühsommerzeit. Vielleicht war das einfach so ein bisschen Langeweile, weißt du? Es ist warm geworden, es ist Sommer, also warm, es ist
furchtbar heiß. Ja.
Furchtbar heiß. So, lass uns so irgendwie, wie können wir das machen? Hey, guck mal, das sind 20.000 Emus. Wenn wir da mal, guck mal, wir haben 10.000 Schuss, wenn wir jetzt da mal 10.000 wegmachen, das ist immer noch okay. Und ich glaube, mit diesem Optimismus ist man diese ganze Geschichte reingegangen. Dass es dann am Ende nicht mal zu 1.000 gereicht hat, war natürlich da ein bisschen eine peinliche Bilanz vermutlich. Ich meine, gut für die Emus und offensichtlich hat sich der Bestand von selber irgendwie wieder reguliert, weil ich habe bis heute, ist mir nicht bekannt, dass Australien von Emus regiert wird.
Sind wir da sicher?
Ich weiß nicht, Max war ja da. Max, leben in Australien Emu-People?
Naja, ich sag mal so, in Australien wäre es, glaube ich, schön, wenn da nur der Emu regieren würde. Das ist ja, da gibt es so einiges, was kreucht und fleucht.
Apropos Reisen, habt ihr von der Story gehört, jetzt Anfang März in China, in dem ein Passagier für gutes Glück Münzen in die Turbine von einem Flugzeug geschmissen hat und einfach der Flug stundenlang verspätet wurde.
Ach du Scheiße.
Und das Witzige ist, ich habe das mal gegoogelt und ich wollte es nochmal googeln und habe dann festgestellt, es passiert ständig. Also allein 2017 und 19 und jetzt 2024 gab es Fälle von Leuten, die aufgrund von dem Aberglauben und der Hoffnung auf gutes Glück einfach Münzen in eine Flugzeugturbine geworfen haben oder werfen.
Also.
Ist doch mad. Wer kommt denn auf die Idee? Wisst ihr eigentlich, wie man Turbinen, also wenn man die wartet, dann macht man das meistens unter der Turbine, also die wird quasi senkrecht. Du arbeitest von unten nach oben, eben aus dem Grund, dass, wenn dir was aus der Hand fällt, dass die nicht in, dass es nicht in die Turbine fällt, sondern quasi wieder rausfällt. Weil ich habe mal gehört, das Schlimmste, also es macht wohl ein sehr einprägsames Geräusch, wenn ein Stück, wenn eine Schraube in eine Turbine fällt, weil das alles so feingliedrig ist. Man so ding, 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 ding. Es klingt sehr schön, aber für jeden Flugzeugtechniker ist es der absolute Albtraum, weil du dieses komplette Ding auseinanderbauen musst.
Ah.
Und deswegen wird die quasi kopfüber wird das gemacht, dass wenn was aus der Hand fällt, dass das nicht in die Turbine fällt. Ding, 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 ding.
Da gibt's doch immer so, keine Ahnung, wenn irgendwie was abhebt in Actionfilmen und da fliegt irgendwie ein Vogel rein in die Turbine, dann ist das ja immer so eine mittelschwere Katastrophe. Das ist ja dann sogar real.
Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall zum Ausfall der Turbine sorgt.
Oder sorgen kann, ja. Also ich würde da nicht fliegen. Ja. Also von allem, was wir in letzter Zeit ja gelesen haben, ist es ja unabhängig davon, ob was in der Turbine ist und generell zum Glücksspiel, wenn man mit Boeing fliegt.
Ja.
Apropos, kannst du dir eigentlich, ich fliege ja so selten, Max, weißt du im Vorfeld, wenn du jetzt ein Ticket buchst, mit welchem Flugzeug das da geflogen wird? Dass du im Vorfeld sagen
kannst? Ich glaube, da steht das Modell darauf. Ja.
Also noch bevor du bezahlst?
Nee, ich glaube, bevor du bezahlst, glaube ich nicht. Nee. Das kann sich ja auch ändern. Also das ist ja, kann ja passieren, dass der Flieger, mit dem du hättest fliegen soll, irgendwie verspätet irgendwo losfliegt und dann wird ein anderer Flieger bereitgestellt oder so. Also das kann sich schon nochmal ändern.
Das ist voll verrückt. Habt ihr mal mitgekriegt, was alleine dieses Jahr schon für Vorfälle bei Boeing waren?
Ja.
Also das ist wirklich, das sind aber nicht so, oh, irgendwie. Es gab einmal einen Fall, wo ein Flugzeug wohl 300 Meter einfach abgesackt ist. Und dann wir haben wieder angeguckt, wie Turbulenzen, also von den Piloten, wie Turbulenzen funktionieren und so. Und es ist ja allgemein bekannt, dass Turbulenzen absolut ungefährlich sind für ein Flugzeug. Und der hat dann irgendwie in dem Video erklärt, dass das, was da beschrieben wird, einfach nicht mit Turbulenzen erklärbar ist. Also Turbulenzen fühlen sich gruselig an, weil du wirst dann mal rumgeschüttelt, aber dem Flugzeug geht es super gut. Turbulenzen, im Ende, ich glaube, er hat auch gesagt, dass noch nie ein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt ist.
Das glaube ich auch so ein alter Glaube, ne, dass aus Filmen oder so, dass man dann Turbulenzen gerät und dass das Ding dann einfach irgendwie ins Meer kracht.
Also das ist anscheinend, genau, absoluter Mythos. Und der hat aber erklärt, wenn ein Flugzeug, so wie das da beschrieben ist, 300 Meter absackt, dann ist es kein Fall wegen Turbulenzen, dann ist es irgendwie ein technisches Mängel, dann fliegen irgendwelche Rumpfteile ab, irgendwo ist ein Rad beim Starten abgefallen. Das hat mir so richtig, also ich hatte richtig Lust auf Urlaub dieses Jahr. Ja. Und ich kann es jetzt nur nicht mehr machen, weil ich befürchten muss, mit einer Boeing-Maschine zu fliegen.
Da kann ich dich beruhigen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einer Boeing geflogen bin. Es war, glaube ich, fast alles ausschließlich Airbus.
Sehr gut. Seid ihr abergläubisch? Also, wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst, hast du da ein Ritual, außer jetzt Münzen in eine Turbine zu schmeißen? Manche haben ja so diese, ihr kennt es ja auch, Sportler und so haben das. Ist es so, dass du sagst, ich habe immer Glück, ich muss zum Beispiel mit dem rechten Fuß als erstes das Flugzeug betreten oder so? Oder andere sagen, wenn ich meinem Lieblingsverein zuschaue, dann muss ich dieses T-Shirt tragen, weil sie jedes Mal gewinnen, wenn ich dieses T-Shirt trage.
Glücksunterhosen.
Ja, sowas. Habt ihr solche Marotten, dass ihr sagt, von einem Flug oder von einer Reise oder von einer Prüfung bringe ich meinen Glücksbringer mit?
Also bei einer Reise würde ich jetzt sagen, nicht direkt. Da habe ich jetzt auch beim Fliegen noch nie drauf geachtet. Also ich bin auch relativ entspannt beim Fliegen, auch jetzt eben was diese Turbulenzen betrifft. Ich merke das schon immer sofort, wenn du durch eine Wolkendecke fliegst, dann, dass es losgeht. Aber wo ich tatsächlich mal so ein bisschen was hatte, wo ich quasi mein Glück drauf gesetzt habe, war tatsächlich noch in der Zeit, wo ich öfter zu Castings gegangen bin. Da habe ich vor oder nach dem Casting bestimmte Musik oder bestimmte Lieder gehört, in der Hoffnung, dass das mir Glück bringt, eine Rolle zu bekommen.
Was ist dein Glückssong?
Ich müsste echt raussuchen, aber also das ist auch schon lange her. Ich glaube, das ist daraus auch entstanden, weil ich da tatsächlich irgendwie in der Zeit öfter Rollen bekommen habe und halt zu der Zeit öfter die gleiche Musik gehört habe. Und dann haben sich aber so ein, zwei Lieder manifestiert und daran habe ich das dann so ein bisschen festgemacht.
Der Max mit Culture Candela zum Casting fährt.
Ey, ich will nichts versprechen, ich muss rausschauen, aber ich, Nee, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass es sowas war, aber ich müsste es nachschauen.
Ey, ja. aber wenn es dann sowas ist, aber da merkst du dann, wie schnell als rationaler Mensch man sich doch so solche abergläubischen Sachen aneignet, die man dann vielleicht als Tick erstmal abschwächt, aber im Endeffekt ist es ja ein Aberglaube. Es ist ja eigentlich die Hoffnung bei einer Sache, auf die man keine direkte Kontrolle hat, wie zum Beispiel bei einem Casting, da bist du ja dem Urteil der Caster ausgeliefert. Und Aberglaube ist ja dann gerade in dem Moment auch wie beim Fliegen oder bei einer Sport, beim Sportereignis oder bei einer Prüfung. Ja, bei der Prüfung hat man es schon auch in der Hand und so und beim Sport auch und im Casting auch, aber irgendwie aber auch wieder nicht. Mhm. Aber dann wird man, das ist so ein Moment, wo man schnell dann irgendwie doch abergläubisch wird. In der Hoffnung, dass einem das Spirituelle irgendwie.
Das Universum.
Ja, das Universum da einen irgendwie leitet.
Einen Push gibt, ja.
Wobei ich es bei Songs verstehe ich es noch ein bisschen, weil man kann mit Musik ja so ein bisschen Stimmungsmanagement betreiben. Dass man da irgendwie sich ein bisschen levelt oder so. Ich würde wirklich gern sagen, dass ich nicht abergläubisch bin. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen schon abergläubisch. Und das kollidiert dann immer in mir drin, so dieses Rationale und das Abergläubische. Aber zum Beispiel, wenn ich viel Glück hatte bei irgendwas, bin ich übervorsichtig die nächsten 2 Monate. Also wirklich, ich habe da irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat mir nie jemand beigebracht und es hat auch nie, in meiner Familie spielt sowas keine Rolle zum Beispiel. Aber ich habe mir irgendwann mal überlegt, dass ich wie so eine Art Kontingent für Glück habe. Und wenn ich halt mal irgendwie Glück hatte, dann ist es aufgebraucht für eine Zeit lang. Und ich weiß nicht warum. Das ist so völlig hirnrissig eigentlich, weil das wirklich alles Zufall ist. Aber ich kann dann, okay, sagen wir mal, 2 Monate ist vielleicht ein bisschen lang, aber ich habe dann so 2 Wochen lang wirklich im Kopf, oh shit, ey, da hattest du richtig Glück. Jetzt solltest du vielleicht nicht was machen, was wieder Glück erfordert. So, forder dein Glück nicht raus. So.
Aber hast du im Umkehrschluss, wenn dir was wirklich Dummes passiert, dann den Eindruck, jetzt spiele ich Lotto?
Puh, nö, das habe ich nicht. Alter, das krempelt mein Leben um.
Ja, da hat man wahrscheinlich dann Angst, dass man von einer Pechsträhne gefolgt ist und jetzt erst recht irgendwie dumm Geld raushaut, ne?
Ja, stimmt. Hä, das ist ja blöd. Das liegt da in der Logik der Sache dann, dass ich dann auf jeden Fall irgendwie Lotto spielen sollte. Ja, das finde ich gut.
Aber wie sieht's bei dir aus, Jan?
Ich bin super abergläubisch, glaube ich. Aber jetzt nicht so auf diese dumme Art und Weise, so dieses, also irgendwelche Leitern oder zerbrochenen Spiegel oder so. Ich will es niemanden diskreditieren, der so abergläubisch ist. Wir sind ja hier ganz offen in diesem Podcast. Aber diese Art von Aberglaube, der ist mir dann doch ein bisschen zu banal. Wisst ihr, was ich meine? So als eine schwarze Katze, da habe ich jetzt nicht Angst. Wobei, manchmal spuckt es einem schon kurz rum. Der hat jetzt nicht Angst vor Pech, aber man hat sofort dieses Bild vor Augen. Ah, warum läufst du hier? Warum kreuzst du meinen Weg? Nee, aber ich habe auch so ein komisches Gefühl von, wenn ich zu viel Glück hatte, werde ich misstrauisch. Aber ich finde es interessant, was Max jetzt auch gesagt hat. Wenn man dann aber im Gegenzug eine Pechsträhne oder Pech hat, dann geht man von der Pechsträhne aus. Und da, finde ich, merkt man so ein bisschen, dass Glück und Pech, anders als Brizi es sagt, nicht immer hundertprozentig Zufall ist, sondern schon auch ein Mindset ist. Weil das Ding ist ja, wie gehe ich mit einer Glückssituation um oder wie gehe ich mit einer Pechsituation um? Man tendiert ja eher dazu, bei einer Glückssituation zu sagen, ach, was für ein Glück, das habe ich nicht kommen sehen. Und bei einer Pechsituation ist man ja oft so, dass man jetzt irgendwie das nicht so sagt, so ja, es ist halt so passiert, es ist halt irgendwie Pech, das kommt so, sondern da sucht man nach einem Grund, warum passiert mir jetzt dieses Schlechte. Beim Glück sucht man nicht immer so nach dem Grund, warum passiert mir jetzt was Gutes. Aber das Schlechte wird mehr hinterfragt, habe ich das Gefühl. Und weil man aber so auch ein bisschen tickt, geht man von, wenn einem was sehr Gutes passiert, nimmt man das dann so, okay, ich bin jetzt dankbar, dass mir das Gute passiert ist und will jetzt mein Glück hier nicht weiter strapazieren. Und wenn man Pech hat, dann sagt man nicht, okay, das ist jetzt einmal dumm gelaufen, sondern man, wie Max sagt, geht eher von der Pechsträhne aus. Was, wenn es noch schlimmer wird, ne?
Voll. Sagen ja auch viele Leute, ich habe jetzt mal Glück gehabt, aber auch genauso viele Leute, boah, ich werde gerade vom Pech verfolgt, was ja quasi so eine Kette an schlechten Ereignissen gleich
Also ich höre so gut wie nie, dass jemand sagt, ich werde gerade vom Glück verfolgt. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. Also es ist wirklich tendenziell der Fall, dass die meisten Leute sagen, ich werde vom Pech verfolgt. Und das ist, glaube ich, dieses Mindset. Na, wie betrachtest du die Dinge? Ich meine, es gibt schon die Leute, wie die Glücksspieler und so, die sagen, ich habe gerade eine Glückssträhne, ich bleib da jetzt dran. Also es geht schon auch in die andere Richtung, aber ich würde mal sagen, tendenziell ist es schon eher andersrum.
Wobei die sagen ja oft, es ist nicht Glück, wenn ich weiß, dass ich gewinne. So, ne? Die sind ja dann so überzeugt davon, von ihren Fähigkeiten, dass sie das dann schon nicht mehr aufs Glück machen, obwohl es eigentlich Glücksspiel ist.
Ja, aber genau, aber das ist dann auch wieder eine Mindset-Einstellung. Also ich würde mal behaupten, es gibt natürlich Glücksmomente, aber ich bin der Meinung, dass es immer auch ein bisschen abhängig davon ist, wie man das alles betrachtet. Es gibt eine Studie, die haben das nämlich auch mal getestet. Und in der Studie, da wurden zum Beispiel, da ging es um Golfer. Die haben zu einem Teil der Golfer gesagt, hier, du kriegst diesen Ball, das ist ein Glücksball. Mit diesem Ball wurden sehr gute Spiele gespielt oder, ne? Und die haben den Leuten diesen Glücksball und der Testgruppe halt normal spielen lassen. Und das Ergebnis dieses Experiments war, dass tendenziell die Leute, denen man gesagt hat, du spielst hier mit einem Glücksball, dass die besser gespielt haben. Mhm. Und auch witzigerweise haben die Forscher sich selber getestet und durften zu den Tests Glücksbringer mitbringen, ne? Stofftiere und alles, was man so halt braucht. Und auch die Leute haben tendenziell besser abgeschnitten als die Leute, die ohne Glücksbringer gespielt haben. Also die Studie konnte man auch ein bisschen anfechten, weil die Menge, wo es war, ist eine überschaubare Menge an Menschen. Da, ob man jetzt da so einen Querschnitt rausrechnen konnte, das sei mal dahingestellt. Aber die Idee, die da dem zugrunde liegt, ist doch eigentlich ganz spannend, weil ich würde das jetzt nicht so betrachten mit, okay, die haben wirklich einen Glücksball, sondern dadurch, dass die sicher waren, ich habe hier einen Ball, der hat eine gute Energie, dass du einfach sicherer spielst, da spielt weniger Angst mit, da spielt mehr. Und auch, sie haben es dann auch nochmal, ein Test war, dass sie zu bestimmten Leuten, die davor eine Aufgabe erledigt haben, gesagt haben, ich drück dir die Daumen, ich bin bei dir mit meinen Gedanken und du wirst es schaffen und so. Und dass dieses gut zusprechen durchaus, wie gesagt, diese Studie ist umstritten oder kann man anfechten, aber dass man durchaus besser performt, wenn man das Gefühl hat, dass einem das Glück und das Universum wohlgesonnen ist.
Ich habe das früher auch in Ermangelung an besseren Wörtern immer Gottvertrauen genannt, dass ich auch für Gigs oder Prüfungen oder Vorträge oder sonst irgendwas hab. Das ist tatsächlich so eine Einstellungssache, dass man mit der Einstellung reingeht, das wird jetzt schon gut irgendwie. Man weiß dann, was man gemacht hat und man weiß, was alles schief gehen kann. Aber das wird quasi ausgeblendet und es wird nur daran gedacht, dass das gut wird. Und das funktioniert schon. Also ich bestätige die Studie hiermit. Wobei man sagen muss, rein theoretisch kann es natürlich auch einfach sein, dass der Glücksball ein Glücksball geworden ist. Also das ist auch eine Hypothese. Ne?
Das wäre jetzt natürlich wieder spirituell, ne? Oder esoterisch, genau. Zu sagen, okay, ich habe diesen Glücksball oder ich habe diesen Ball jetzt mit einer Glücksenergie geladen.
Genau.
Das ist eigentlich interessant, ohne jetzt das Thema zu früh da wechseln zu wollen, aber glaubst du an so Energien? Weil ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn du in einem Raum bist, in dem Schlimmes passiert ist, dass dieser Raum das auch ausstrahlt, also dass man das mal auch spürt. Also glaubt man da so an Energien? Weil ich bin kein so esoterischer Typ. Ich bin super logisch und eher wissenschaftlich, aber ich finde, das Leben ist halt auch ein bisschen witziger und spannender, wenn man halt auch mal so einen leicht esoterischen Blick drauf hat. Und daher bin ich jetzt dem Universum und Energien jetzt nicht so ganz abgeneigt, ohne jetzt gleich eine Kräuterhexe oder ein Kräuterhexer zu sein. Aber es ist doch so, dass es manchmal Räume gibt, da kommst du rein und du hast sofort Bad Vibes.
Total. Also ich meine, die Filmschaffenden aus dem Münchner Raum werden es eh wissen, aber es gab ja lange Zeit in H das Gelände, wo die ehemalige Psychiatrie drauf war, wo viele, viele Jahre auch gedreht wurde, als sie dann leer stand. Einfach weil es natürlich viele Gebäude geboten hat, in denen man Sachen bauen konnte und ungestört drehen konnte. Und da fand ich zum Beispiel, habe ich das immer so ein bisschen gespürt, dass dieses ganze Gelände, dass die Gebäude, in denen man sich da aufhält, einfach irgendwie eine gewisse Energie haben. Ne? Auch der ganze Look hat natürlich dem entsprochen, was man sich so vorstellt. Also es hatte so, sag ich mal, so einen leichten Shutter Island-Vibe irgendwie. Gerade wenn man dann auch im Herbst oder Winter dort gedreht hat und es dann auch noch so düster und kahl war. Aber ich habe mich da auch öfter in diesen Gebäuden bewegt und hatte da immer wieder das Gefühl, dass da echt so, ja, so ein bisschen negative Energie herrscht.
Na, ich habe das nicht. Da muss ich, also das weiß ich, ich habe das auch schon abgespürt bei mir irgendwie. Ich finde das nicht. Entweder habe ich keine Antennen dafür, aber ich sehe natürlich, was bei Räumen passiert, wenn, also in welchen Räumen ich mich wohler fühle als in anderen oder so, ne? Aber das sind meistens, ist das halt ein Raum, der halt abgefuckt aussieht, da fühle ich mich halt nicht so drin wohl. Oder wo zu viele Pflanzen drin sind, die blühen, fühle ich mich nicht drin wohl. Das liegt aber daran, dass ich halt Heuschnupfen habe und sobald ich sowas rieche, weiß ich, oder mein Körper denkt dann, du musst hier weg, hier wird's gleich richtig schlimm und du musst niesen. So. Aber ich habe jetzt nie das Gefühl, dass es auf so einer, weiß nicht, dass man so Gänsehaut kriegt oder irgend so eine Energiebasis oder sonst irgendwas. Habe ich einfach nicht. Deswegen muss ich sagen, muss ich immer extrem schlucken, wenn ich in Räume gehe, wo dann so Kristalle oder sowas stehen. Man hat ja Freunde, die vielleicht ein bisschen mehr der Esoterik zugewandt sind als man selber. Und wenn da halt irgendwie vor der Haustür so ein Bergkristall ist, dann denke ich mir manchmal so, sollte ich jetzt hier vielleicht Probleme haben, über die Schwelle zu gehen? Und dann mache ich einfach den Fuß so drüber. Und dann denke ich so, nein.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ich verstehe es voll, aber es ist bei mir auch nicht so, dass ich jetzt Gänsehaut kriege. Aber es gibt so bedrückende Orte, finde ich, und bedrückende Räume manchmal. Die, finde ich, die einem ein bisschen schwer aufs Gemüt drücken.
Also das ist jetzt, niemand kann jetzt sagen, nein, das ist nicht so. Weil es gibt keine Basis, auf der wir uns darüber eigentlich unterhalten könnten. Man kann jetzt
Nicht bestreiten oder anfechten.
Genau, ja. Also niemand könnte jetzt dazu irgendwie sagen, ich habe Recht oder du hast Unrecht oder so. Theoretisch könnten wir es testen, indem wir halt einfach einen ganz normalen, coolen Raum nehmen und da drin jemand ermorden und dann gucken, ob der Raum sich anders anfühlt für andere Leute oder so.
Die meint es natürlich klar. Theoretisch ist, wenn du kein Vorwissen über einen Raum hast, und darüber dann eine Aussage triffst,
das
dann
ist halt das Ding. Ja.
Wenn du natürlich in der Umgebung bist, wie zum Beispiel jetzt vielleicht einer psychiatrischen Anstalt, dann und du kennst die Vorgeschichte, dann ist da vielleicht auch so durch das Vorwissen vielleicht auch schon so ein bedrückendes Gefühl, weil du vielleicht in dem Moment dem Raum eine gewisse Funktion zuordnen kannst.
Ja,
ne?
Ja, definitiv.
Es ist natürlich schon klar, dass wenn du jetzt in einem Arbeitslager oder so bist, dass das natürlich merkst, du kennst ja schon geschichtlich, weißt du ja schon, dass das hier kein schöner Ort ist. Und natürlich wirkt dieses Vorwissen auf dich ein. Und witzig wäre es, wenn du dann im Raum bist und sagst, boah, ich spüre voll schlechte Vibes und es stellt sich dann raus, Alter, das ist ein Neubau von 1900, also quasi 92 und nicht so alt, ist nichts passiert, war Zuckerwatte, all the time. Ich bin ja auch nicht so esoterisch, also so, was das angeht und irgendwelche Steine und so. Aber ich denke mir halt so, ja, wenn ich jetzt wirklich, wenn man nicht ab und zu mal so eine gewisse Romantik zulässt, in der man sagt, ja, keine Ahnung, vielleicht ist ja da ein Universum, was jetzt vielleicht nicht meinen Weg vorgibt, aber vielleicht Karma. Ich bin ein Fan von Karma. Ich mag das Konzept von Karma. Ja. Und ich glaube auch an Karma, aber ich glaube halt, Karma wird dadurch real, weil ich halt dran glaube. Wisst ihr, was ich meine? Weil in dem Moment, in dem ich an Karma glaube, handle ich ja auch dementsprechend. Also wenn ich glaube, hey, wenn ich Gutes tue, dann passiert mir auch was Gutes, dann ist es natürlich eher so, dass mir was Gutes passiert. Weil ich verhalte mich dementsprechend ja Menschen gegenüber. Ja. Und wenn ich Menschen gegenüber nicht wie ein Arsch auftrete und denen was Gutes tue, ohne jetzt vielleicht zu erwarten, dass ich sofort einen Benefit oder einen Return kriege, dann kann es natürlich schon sein, dass dieser Mensch, dem ich heute was Gutes tue, dass der sich in 4-5 Jahren an mich erinnert, weil man hat eine kurze Zeit was zu tun und dich anruft und sagt so, hey du, wir haben ja damals gesagt, mal gesprochen und du wolltest ja das und das und das machen, kannst du es vorstellen, wir suchen da gerade jemanden. Auf einmal tut sich da eine Tür auf, mit der du dann vielleicht 5 Jahre später, weil du dich nicht mehr an dieses Gespräch erinnern kannst, glaubst, wow, was für ein Glück.
Ja.
Aber eigentlich ist es kein esoterisches Glück, sondern es ist dahingehend Karma, weil du hast irgendwo was Gutes gemacht und das war der Anfang einer Kausalitätskette, die dazu führt, dass dir jetzt diese gute Sache passiert. Wisst ihr, was ich meine?
Total.
Ich finde halt oft, dass unsere Aktionen nicht gut oder schlecht sind. Also ich kann freundlich zu jemandem sein und das könnte es könnte was Schlechtes sein. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man halt so erwartet, dass man jetzt was Gutes getan hat, dann passiert irgendwas Gutes und man sagt, okay, ja, ich habe was Gutes getan, deswegen kommt das Gute zurück und so weiter. Aber oft tun wir ja Dinge, die sind einfach amoralisch. Und die führen aber auch dazu, dass irgendwas passiert. Und ich glaube, was mich an diesem Karma-Ding so stört, ist, dass es so ganz klar eingrenzt in dieses, ja, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Weil so oft passieren auch gute Sachen aus Scheißsachen und Scheißsachen aus guten Sachen. Und in diesem Karma-Konzept geht es ja nur dann auf, wenn du alles diesem Karma unterordnest. Und das bedeutet auch, dass du halt das Karma aus deinem vorherigen Leben in dein jetziges mit einrechnest. Und dann wird's doch wirr. Beziehungsweise dann ergibt man sich halt seinem Schicksal einfach.
Aber das ist ja genau das, was ich gerade nicht gemacht habe. Es geht darum, dass du, wenn du vielleicht sowas denkst, dass du einfach quasi eine Charaktereigenschaft aufbaust, die insgesamt wohlwollend und offen ist und das natürlich deine Chancen, dass man dir auch wohlwollend und offen gegenübersteht, natürlich erhöht. Ich sage ja bewusst und ganz klar nicht, dass wenn du was Gutes tust, passiert dir was Gutes und wenn du was Schlechtes machst, dann kann dir auch nur Schlechtes passieren. Weil das ist dann diese Esoterik, an die ich nicht mehr glaube. Oder mal als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich glaube nicht an Traumfänger. Aber was dieser Traumfänger, der wird deine Träume nicht einfängen, weil das ist Quatsch. Aber was er dir vielleicht gibt, ist, es ergibt dir ein beruhigendes Gefühl, was dazu führt, dass du ruhiger einschläfst und dadurch schlechter oder potenziell besser träumst als ohne. Also weißt du, was ich meine? Es geht darum, seinen Charakter auszutricksen.
Ja, ich glaube, man darf das auch gerade bei der Karma-Sache nicht als eine Art Tauschgeschäft oder so sehen. Ne? Also die Leute, die das machen, dürfen natürlich jetzt das nicht machen, weil sie sich erhoffen, dass sie dann möglichst viele positive Sachen zurückbekommen, sondern da geht es ja eher so um diese eigene Grundeinstellung, einfach positive Sachen, positive Begegnungen zu erzeugen und jetzt nicht darauf zu warten, dass dann was zurückkommt, sondern einfach mit dem Wissen, naja, wenn ich das schon so mein Leben lang weitermache, dann wird mir das auf irgendeine Art und Weise auch wieder widerfahren und dann ist gut. Aber die Leute, die das natürlich angehen, um zu sagen, ich mache jetzt eine gute Sache und dann bekomme ich eine gute Sache zurück, das ist natürlich so funktioniert die Rechnung ja nicht.
Wahrscheinlich können wir einfach sagen, ich glaube daran, wenn du kein Arsch bist, dass sich dann öfter Chancen für dich ergeben, als wenn du grumpy bist. Ich glaube, wir haben da schon im Podcast drüber geredet, weil ich hatte da das Beispiel vom Zug. Du gehst jetzt morgens in den Zug, hast verpennt, denkst, fuck, Pech. Und stehst da und bist angepisst und da ist ein Typ, der dich kennt, der vielleicht irgendwie gerade einen Job oder irgendwas, whatever, irgendwas, irgendein Benefit, der sieht dich, du bist aber angepisst, weil du verpennt hast, er spricht dich nicht an. Wenn du aber aufstehst, du hast verpennt und sagst, ja, scheiße, aber kann man jetzt nichts machen, bist aber offen und nett und zeigst, ich bin kein Arsch und stehst am Zug und er entscheidet sich, dich anzusprechen, dann ist das, wisst ihr, was ich meine, dann ist es einfach so eine Grundeinstellung. Wie gehst du zum Beispiel eben mit Glück und Pech um? Und das ist das, was ich meine.
Ja, ich verstehe das schon, nur mir ist nicht ganz klar, warum man dann Karma braucht. Das hat ja eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. So, das kann man das ist ja mehr Kant als Karma. Das ist, handle so, dass dein Handeln irgendwie die Maxime des Handelns sein kann und so.
Nein, es geht einfach darum, Sachen zu benennen und einfach in einem einfachen Wort zusammenzufassen, glaube ich. Es ist natürlich, ich meine, du fängst jetzt mit Kant an, aber viel einfacher ist es doch, wenn du sagst, ja, Karma. Ist Karma. Oh, mir ist gerade was Schlechtes passiert, ist Karma. Es geht ja um Erklärung, um schnelle Erklärung. Das ist wie beim Aberglauben auch. Es geht darum, Dinge schnell zu erklären.
Also ich glaube, wo wir uns so unterscheiden, ist einfach bei dem Aberglauben-Begriff, weil Aberglaube bedeutet ja nicht nur, das ist halt irgendwie was, an was man glaubt, fertig aus, sondern das bedeutet ja, man glaubt an etwas entgegen dem besseren Wissen eigentlich.
Genau.
Und das ist ja, aber genau, deswegen finde ich das so komisch, dass du es dann jetzt so runterbrichst auf diesen Karma-Begriff, weil so, du hast sie ja modifiziert und zu einem Konzept gemacht, das so auch richtig funktioniert in der Welt.
Das stimmt,
weißt du?
aber das ist richtig, aber das Problem ist Karma, das war jetzt gerade so ein kleiner Schlenker, der ein bisschen eigentlich ab vom Thema gegangen ist, weil ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch jetzt gar nicht Karma so eins zu eins mit Aberglauben in Verbindung bringe. Wir müssen mal nochmal anhören, wenn wir da hingekommen sind.
Oh, stimmt eigentlich, ja.
Weil irgendwie plötzlich ging es um Karma, was ja eigentlich explizit nicht das Ding ist. Naja, aber wobei, wenn man jetzt zum Beispiel diese Studie da nimmt, dann wäre der Aberglaube auch wieder real, weil sich deine Erfolgschancen ja dadurch anscheinend verbessern.
Ich meine, du hast es vorher eigentlich schon ganz gut gesagt. Es ist wie den eigenen Charakter austricksen. Und das muss man schon sagen, das ist es einfach. Das ist, was Aberglauben macht. Und warum ich da so ein bisschen drauf rumhacke, auch auf so, müssen wir unbedingt jetzt diese ESO-Begriffe nehmen oder Begriffe aus so einer Spiritualität raus oder so, ist halt einfach, weil ich das Gefühl habe, dass da gar kein Bewusstsein für die negativen Seiten der Esoterik da ist. Und wenn dann die Leute kommen und wie irgendwie sagen, guck mal, ich habe jetzt hier einen riesigen, was weiß ich, Rosenquarzkristall, bla, ne? Und die sind sich nicht bewusst, dass Rosenquarz aus Minen in Madagaskar von Minderjährigen einfach abgebaut wird, dann nervt mich das so. Ich habe oft das Gefühl, dass man natürlich gern Begriffe aus dem Esoterikbereich nimmt, weil sie so schön einfach sind, aber dann legitimieren wir die auch ein bisschen.
Ja, ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, wir haben da wahrscheinlich in dem Moment ein bisschen einen anderen Blick da drauf, weil ich das für mich ja auch zu esoterisch ist. Also ich glaube, du entweder, aber das ist halt, vielleicht ist das aber auch so jetzt wieder so eine, vielleicht ist es eine Eigenart, dass du jetzt da automatisch dann direkt nach dem Schlechten schaust. Wo man jetzt irgendwie sagt so, naja, okay, du hast hier einen Stein, der eine Person offensichtlich was Gutes tut. Und gleichzeitig sagst du dann vielleicht so passiv-aggressiv, naja gut, ich denke mir meinen Teil dabei. Ja, wieso? Ja, weißt du schon, dass da Blut dran hängt. So, das bedeutet, du hast einen pessimistischen Blick darauf und verpestest diesen Glückstein, der da eigentlich ein Wohlbefinden in diesem Raum erschaffen hat für diese Person mit negativer Energie.
Ja, aber die aus der Realität kommt, ja.
Ich muss ja noch eine einzige Sache wirklich sagen. Es klingt jetzt so, als würde ich mich hier wahnsinnig für Esoterik stark machen. Also wir sind uns ja alle einig, in dieser Wohnung gibt es keine einzige esoterische Sache.
Das stimmt.
Also ich bin kein esoterischer Mensch. Ich bin aber gerne offen. Ich will neutral sein.
Ich glaube, dass das eine, also dass man natürlich neutral sein will, aber Neutralität, was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir dann einfach alles drumherum ausblenden? Oder bedeutet das, dass wir es in den Gesamtkontext versuchen einzubetten? Und ich habe halt das Gefühl, Esoteriker blenden gerne alles drumherum aus und sagen dann so Sachen wie, das ist jetzt hier ganzheitlich oder irgend sowas Furchtbares. Und tun so, als wäre die Perspektive keine Perspektive mehr, sondern ein allumfassendes Wissen über irgendwas. Aber es ist im Endeffekt genau das Gegenteil. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen verarscht.
Ja, ich verstehe es, aber du dann hast du ein Problem, wie sie es halt mit ihrem Style, wie sie es dann verkommunizieren. Aber du machst ja im Endeffekt machst du genau das Gleiche, nur eben halt in die andere Richtung. Während die alle sagen, alles ist toll, alles ist schön, alles wunderbar, hast du in dem Fall ja eigentlich immer den Blick dann extrem gerichtet auf, okay, hier sind aber Probleme in der Herstellung, hier sind gesellschaftliche Probleme, hier leidet das drunter. Also wo der eine Person deiner Meinung nach zu überoptimistisch bist, wirkst du jetzt ja gerade ein bisschen zu überpessimistisch in einer Sache. Wo ich mir dann natürlich irgendwie denke, das ist natürlich schon klar. Ich meine, wenn wir zu Blutdiamanten aus Afrika und so reden, das ist natürlich ist das ein heikles Thema. Aber wenn du so die Welt betrachtest, bei so einem Stein, dann musst du ja aber auch ehrlich zu dir selber sein und sagen, naja gut, dann kann ich die Hälfte von den Sachen, die ich konsumiere, nicht machen, weil die Ölproduktion ist total schlecht. Weißt du, was ich meine? So, also wo hört man dann auf anzubringen? Ich verstehe natürlich schon, dass man in einer Welt, die eh schon schwierig läuft, dass man da gerne sich irgendwie auch festhält, an irgendwas, was einem was Gutes gibt. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von diesen Hardcore-Esoterikern, die irgendwie auf Wolke 7 leben und dir irgendwas erzählen. Ich verstehe aber, dass ich zum Beispiel anders als du, würde ich jetzt, glaube ich, niemanden verurteilen, der irgendwie so einen Stein oder irgendwas bei sich im Wohnzimmer hat und mir sagt, ich fühle mich da gut dabei. Ich wäre nicht der Mensch, der jetzt in sich reinschnauft und sagt, ja, Trottel, du weißt aber schon, wo das Zeug herkommt und so, weil ich mir irgendwie denke, eigentlich finde ich es voll gut, eigentlich beneide ich dich gerade ein bisschen darum, weil du hast dir da durch deinen dummen Stein, an dem ich jetzt weiß, dass da vielleicht Blut dran klebt, hast du dir aber so ein kleines Refugium geschafft, das dir irgendwie halt auch ein gutes Gefühl gibt, was mir aber gerade fehlt. Also weißt du, wie einfach das Leben für dich wäre, wenn du einen verfickten Stein hättest, der dir ein gutes Gefühl verpasst. Das hast du aber nicht. Deswegen hat diese Person ja eigentlich, ist ja, hat dir was voraus.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe ja jetzt auch nur das Negative gesagt, weil man muss die Esoterik ja nicht verteidigen. Die sind ja schon ganz groß darin, nur die Vorzüge dieser Steine zu erzählen. So. Ich glaube, mein Problem damit ist einfach, dass es ausgeblendet wird. Ich kann super gut damit leben, dass meine Aktionen eben beides bewirken können oder mein Konsum einerseits gut für mich ist, andererseits schlecht für andere. Und dann kann ich das zumindest mal anerkennen.
Ja, aber ich glaube, da bist du halt so hart ist bei den Hardcore-Esoterikern.
Also Leute, die jetzt nur so ein bisschen esoterisch sind oder sag ich mal, da ein bisschen mehr am Aberglauben hängen, die machen das ja in erster Linie eher, um sich selber da so ein bisschen positiven Side-Effekt zu geben. Also um sich da so ein bisschen selber auch so in ihrer Psyche zu unterstützen. Ja. Das ist ja im Prinzip schon ein ähnliches Konstrukt dann auch wie mit dem Glauben selber. Also Leute sind gläubig, weil es ihnen in ihrem Leben weiterhilft, weil es ihnen positiven Beigeschmack gibt und sie da in gewissen Situationen dann ja psychisch eine Stütze haben. Und so ist es ja mit dem Aberglauben in vielen Punkten auch. Sobald es natürlich extrem wird und die Leute da in ihrer eigenen Welt leben, ist es nochmal was anderes. Aber in vielen Punkten ist es ja wirklich nur, oder hat es eigentlich fast ausschließlich einen positiven Effekt. Oder man versucht sich halt zumindest irgendwie Dinge erklärbarer zu machen. Es gibt ja auch genügend Aberglauben-Sachen, die jetzt keinen positiven Effekt haben, wo die Leute eher sagen, boah, shit, Freitag der 13., ich gehe heute lieber nicht aus dem Haus.
Das ist halt Hardcore, so in meinen Augen.
Genau, auch. Das ist halt dann wieder so ein bisschen extrem.
Klar, ich meine, jeder hat da so Glaubenssätze, ne? Das sagt man ja auch. Ich muss auch sagen, das kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Ich verurteile die Leute nicht dafür. Ich gehe da jetzt nicht hin und sage, ja, das ist Schrott, das ist Schrott, das ist Schrott. Sondern wenn es dazu kommt, dass es ein Gespräch gibt über, das wär doch toll, du brauchst auch einen Bergkristall zu Hause. Dann werde ich natürlich darauf antworten. Aber ansonsten gehe ich ja nicht hin und mach das den Leuten mal.
Das ist halt natürlich auch wieder ein Punkt. Also ich finde, solange wenn jemand selber an solche Sachen glaubt und davon einen persönlichen Benefit hat, dann ist das auch alles schön und cool. Ich finde es nur dann immer schwierig, wenn man es auch anderen Leuten dann aufzwingen möchte oder die da so ungewollt mit ins Boot holt. Also ich weiß auch noch, früher hatten wir da zu Schulzeiten Freundeskreis, wo auch einige Griechen dabei waren und dann haben wir bei denen öfter in der Wohnung am Wochenende gesoffen und so. Und wenn du da nicht mit dem rechten Fuß zuerst in die Wohnung reingekommen bist, dann wurdest du richtig angekackt, weil das bei denen auch so ein Glückssymbol ist, quasi mit dem rechten Fuß zuerst das Haus oder die Wohnung zu betreten. Und wenn du da nicht drauf geachtet hast, was mir ja scheißegal war, weil ich glaub daran nicht, mir ist das wurscht, da wurdest du richtig fertig gemacht.
Stimmt, aber guck mal, das Ding ist, jetzt zeigt man natürlich auf die anderen Leute so, ja, wie dumm seid ihr, aber wenn wir zum Beispiel von Brizis Ding mit diesem Glücksmatz und so ein Glückstopf und der wird so mit jedes Mal, wenn man Glück hat, wird er ein bisschen leerer und leerer und leerer und dann muss man ein bisschen chillen, dass der wieder voll wird, ne? Brizi ist ja nicht damit auf die Welt gekommen, mit diesem Gedanken. Das heißt, es muss irgendwo mal ein Moment passiert sein, in dem Brizi angefangen hat, in diese Richtung esoterisch zu werden und an diesen Glückstopf zu denken. Und was ich jetzt mal, und es gibt wahrscheinlich genug Leute, die hören die Idee von diesem Glückstopf und sagen, ja, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine geistige Erkrankung, die hier schon latent durchzuhören ist.
Ja, mit Sicherheit.
So, aber das Ding ist ja, aber für Brizi nutzt es ja, um seinen Tag irgendwie auch zu strukturieren darum. Jetzt nicht hundertprozentig, aber es gibt ja Situationen, wo seine Gedankenwelt sich ja kurz um diesen Grundsatz, den er da hat, dreht. Ja. Und das beeinflusst ihn ja in seinem Handeln, weil er denkt aktiv wahrscheinlich, oder du denkst aktiv an diesen Topf, wenn du vielleicht vor einer Entscheidung stehst. So, und das hat irgendwann angefangen und dann sagst du irgendwie, ich habe jetzt letzte Woche extrem viel Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute falsch im Springen gehe oder so. Weil irgendwie ja, ja. So was Banales, irgendwas Dummes, was Hanebüchenes, wo du jetzt irgendwie sagst, naja, irgendwie aufgrund von diesem Spleen, den ich da vielleicht habe, mache ich das nicht. Was für den anderen völlig unverständlich ist. Jetzt kann man natürlich Prizi schämen und sagen, was soll der Scheiß und ist total dumm. Oder eben halt zu einer Familie zu sagen oder zu einer Kultur, ich betrete die Wohnung, wie es ist. Und man kann es halt respektieren und sagen, okay, dann denk halt so. Und auch wenn es für mich jetzt gerade ein bisschen albern ist, betrete ich eure Wohnung gern mit dem rechten Fuß, weil es euch ein gutes Gefühl gibt. Genauso wenig wie Mats Prizi, wenn er sagt, pass auf, ich glaube, mein Glückspot ist für diesen Monat aufgebraucht, ich nicht sagen oder halt nicht sagen müsse und wir schleifen dich jetzt in ein Flugzeug. Weil er dann vielleicht, je näher diesem Flugzeug kommt, immer mehr an diesen Glückstopf denken würde. Und deshalb, weiß ich nicht, lasse ich da jedem seinen Spleen. Und wenn es mir wirklich zu dumm ist, dann komme ich halt nicht mehr oder so. Aber ja. Jetzt mal kurz eine keine rhetorische Frage, aber mal eine Frage. Was glaubt ihr bei euch oder generell bei den Leuten? Also, weil mir geht's ja bei diesem Aberglauben so, wie es bei diesem Zaubertrick. Wir sind ja eigentlich recht wissenschaftlich orientierte Menschen. Wir mögen gern die bittere Wahrheit und wir wollen gern die Fakten. Wie sich heute hier rausstellt, ist Prizi da auch hier wieder extremer. Ich weiß so, das Ding ist, wenn du kreativ arbeitest, vor allem im Bereich Geschichten, dann, also ich will mir das gar nicht verlieren, weißt du, ich will auch diese, man braucht so ein bisschen diese spirituelle und romantische Denkweise.
Ja.
Weil, irgendwie musst du es ja befeuern. Du brauchst ja irgendwie einen Zündstoff, mit dem irgendwas arbeitet. Also so ist meine Selbstwahrnehmung von dem, was wir machen. Ich glaube ja schon, wenn man so ein bisschen sich eine gewisse Spiritualität erhält, dass das Leben halt, wie so bei diesem Zaubertrick, auch manchmal spannender sein könnte. Also die Frage ist, will man sich immer alles erklären? Also will man wirklich immer von allem, 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 allem wissen, wie es läuft? Oder gibt es auch Momente, wo man sagt, ja, weißt du was, ich weiß, da gibt es eine größere Wahrheit dahinter, aber eigentlich bin ich happy, so wie es ist.
Mhm.
Und diese Frage ausgebaut ist, wenn ihr die Möglichkeit hättet, was glaubt ihr bei euch oder bei dem Großteil der zum Beispiel Atheisten, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dass du ein für alle Mal die absolute Wahrheit darüber bekommst, ob es nach dem Leben noch weitergeht oder irgendwas noch passiert außer Dunkelheit. Glaubt ihr, dass ihr und auch die ganzen Leute, die sagen, na, da kommt eh nichts und du wüsstest jetzt die ultimative Wahrheit, da kommt nichts und da ist kein, aber dieser Mini-Ding vielleicht ist ja doch noch was mit irgendwie Energie. Glaubt ihr, dass ihr damit happy wärt oder glaubt ihr, dass euch das zu schaffen machen würdet? Weil ich zum Beispiel glaube jetzt nicht an Gott, ich glaube, dass nach dem Tod nichts mehr kommt, aber irgendwie hofft man ja doch. Also man hofft ja irgendwie so, ich glaube nicht, dass was kommt, aber cool wäre es natürlich schon, wenn du irgendwie im Äther rumspringst oder vielleicht gibt es eine neue Bewusstseinsebene oder so. Mhm. Die Vorstellung finde ich ja schon spannend. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Wenn es jemand sagt, nope, ist bestätigt, dann hätte das schon was sehr Trauriges. Auch wenn ich aktiv dran glaube, dass nichts mehr kommt. Aber irgendwie wäre es traurig.
Vielleicht ist das auch nochmal ganz gut, das auseinanderzuklamüsern auf meiner Seite hier, weil ich dieses Nicht-Erklärbare finde ich absolut cool. Ich habe damit überhaupt keinen Stress. Es gibt ja viele Dinge, die man nicht erklären kann. Ich finde, dass Esoterik ja genau das Gegenteil macht und dann quasi sagt, ja, ich kann dir das erklären, das hat was mit Energieflüssen oder sowas zu tun. Und dann hast du auf einmal eine Erklärung für was, was nicht erklärbar ist. Und ich finde zum Beispiel so...
Eine Hanebüchen-Erklärung.
Ja, wirklich. Ist ja einfach so. Aber es ist eine Erklärung. Ne? Es reduziert das, was man nicht weiß. Vermeintlich. Und ich bin da wirklich so, dass ich sage, ich finde das eigentlich total geil, dass es wahrscheinlich einen Haufen um uns herum gibt, was wir nicht erklären können. Ob das jetzt irgendwas Göttliches ist oder was weiß ich, ne? Das sind ja alles Ansätze, keine Ahnung, ja. Und dass du jetzt den Tod ansprichst, finde ich richtig geil. Weil das ist ja wirklich das, egal was ist eigentlich, das ist das letzte Geheimnis der Menschen. Du musst es erlebt haben. Damit du es weißt, ne? Und da ist das schon, da hört man schon im Wort Erlebnis, hört man schon, dass es sich irgendwie ausschließt. Deswegen, ich fände es, glaube ich, scheiße.
Wenn du es wüsstest.
Ja, wenn jemand kommen würde. Weil ich glaube, dass er auch, ich bin ja wie du, da, was das angeht. Ich glaube, da kommt nichts. Aber wenn mir das jetzt jemand wirklich bestätigen würde, würde ich denken, du Arschloch, Alter.
Ja, irgendwie schon, ne? Also mir geht's nämlich auch so. Ich glaube auch, dass nichts nicht schlimm ist, so.
Ja.
Weil das, bevor ich da war, war ich ja auch im Nichts und das war auch nicht schlimm, so.
Genau.
Aber wenn mir jemand so sagen würde, ne, nope, wirklich, hier sind die Fakten. Das ist einfach weg. Ich glaube, dass dieser, selbst unter vielen Atheisten, vielleicht dieses, man kann es halt nicht wirklich wissen,
ja,
dass einem das irgendwie ja auch, weiß nicht, na, wobei ich will es nicht für alle Atheisten sprechen. Das, ich weiß ja auch nicht, wie die Leute alle ticken, aber.
Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass viele Leute, wenn sie jetzt beispielsweise wirklich im Sterben liegen und eigentlich ihr Leben lang nicht gläubig waren, nicht, dass sie im letzten Moment dann noch gläubig werden, aber ich glaube, dass da schon bei vielen auch nochmal der Wunsch so ein bisschen da ist oder so die leise Hoffnung, dass da vielleicht doch irgendwie was ist, was einen jetzt so ein bisschen auffängt, dass es eben nicht komplett vorbei ist. Siehst du das eben genauso? Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt großgläubig ist, aber fände es schon auch scheiße zu wissen, dass da gar nichts mehr kommt. Also es würde, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal meinen Blick auf die Welt auch verändern, wenn ich das jetzt wüsste. Einfach, weil du dann natürlich auch den Tod anderer Leute nochmal ganz anders betrachtest.
Voll, stimmt.
Also jemand, der jetzt irgendwie ein langes Leben hatte, da kannst du irgendwie das noch so ein bisschen rechtfertigen. Aber jetzt jede Person, die super früh stirbt, aus irgendwelchen Gründen, Krankheit, Krieg etc., also jedes Kleinkind, das ist halt, finde ich, das gibt dem Ganzen noch was viel Krasseres, wenn du weißt, boah, das und das war's jetzt. Das hat mit Glück 3 Jahre hier auf dieser Welt verbracht und dann war's weg. Und da kommt jetzt nichts mehr. Ne? Also das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen das, was einem so ein bisschen Trost gibt, in Anführungsstrichen. Diese Hoffnung, dass die Leute dann nicht komplett lost sind, sondern dass die noch irgendwie, dass dann doch irgendwie für die noch weitergeht.
Voll. Ist, glaube ich, so ein Selbstschutz auch, ne? Dass man mit solchen Situationen umgehen kann. Ich meine, stell dir vor, du wüsstest, es kommt was. Das wäre natürlich fatal für die Menschheit, weil die Hälfte wahrscheinlich sofort Selbstmord begehen würde. In der Hoffnung, dass es quasi im zweiten Durchlauf besser läuft. Du würdest natürlich die Angst vor dem Tod gänzlich verlieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Religion eine Regel aufstellen musste, dass Selbstmord natürlich eine Sünde ist und in der Hölle landet. Weil wenn du die ganze Zeit erzählst, wie geil es da oben ist, dann musst du natürlich irgendwie auch eine Sicherung einbauen, dass die Leute nicht sagen, ja, also wenn es da oben so viel geiler ist, was will ich denn noch hier unten? Ja. Wow. Und das ist natürlich schon irgendwie klar. Aber
deswegen sind ja die Leute damals so gerne auch arbeiten gegangen an so Domen und Domen? An Kirchen. Da sind ja mega viele Leute gestorben beim Bau von diesen großen Kirchen und Münstern und weiß der Geier alles. Und denen hat man ja auch einfach gesagt so, ey, ist kein Problem. Wenn du hierbei stirbst, kommst du direkt in den Himmel, weil du bist ja im Dienste Gottes quasi, ne?
Ja.
Und dann war das auch kein Ding.
Eine Zweigstelle.
Zweigstelle
in Köln.
Ja, aber wirklich, ne?
Ja, ich meine, man muss schon sagen, im Endeffekt ist es ja doch schon eigentlich die richtige Mischung, ne? Man hat genug Ehrfurcht vom Tod, dass man das Leben auf jeden Fall zu schätzen weiß und möglichst lange darin verbringen möchte. Aber man hat eben auch so ein bisschen die Hoffnung manchmal, dass da vielleicht doch noch was ist, um einfach auch so, ja, zum Beispiel die Verwandten leichter gehen lassen zu können.
Hm. Zum Abschied nochmal eine letzte Frage. Wenn ihr jetzt irgendwann in eurem Leben irgendeine komische Situation erlebt hättet, von der ihr nicht erklären könnt, wie das war, keine Ahnung, es hat ständig irgendwie auf den Dachboden geklopft, nachts. Und das ist irgendwie eine Geschichte, die euch auch ein Stück weit geprägt hat und die ihr irgendwie auch mitnehmt und ihr hättet die Möglichkeit, dass euch jemand erklärt, was da wirklich passiert ist. Würdet ihr die Erklärung hören wollen oder würdet ihr lieber weiter damit leben, dass da einfach in der Kindheit oben am Dachboden ab und zu hat's geklopft und man weiß nicht wieso?
Alter, nee, Mann, erklär mir die Scheiße. Das würde ich ja mein.
Echt? Nee, ich würde es nicht wissen wollen. In meinem persönlichen Fall nicht. In deinem Fall würde ich es wissen wollen. Ich würde sagen, okay, ich will es hören. Was hat der Prizi da gehört? Aber das ist genau das, was ich meine. Das will ich nicht aus meinem Leben verbannen, solche
Echt?
Sachen.
Echt, doch.
Ich würde es nicht wissen wollen, nee.
Ich glaube, da kommt so ein bisschen drauf an, wie krass einen das traumatisiert hätte. Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich als kleines Kind irgendwas hätte, was da so in dem Haus von meinem Opa passiert ist, und ich mir das richtig, richtig Angst gemacht hätte, würde ich es, glaube ich, schon gern wissen. Aber ich hatte hier zum Beispiel auch vor vielen, vielen Jahren hatten wir mal so eine Phase in der Wohnung, wo es auch so gefühlt ein bisschen paranormal war, wo ich mir denke, das haben wir damals uns schon an der Geschichte ergötzt, das kann ruhig so bleiben. Das sind so 3-4 verschiedene Sachen hier in der Wohnung passiert, wo wir uns die Hälfte bis heute nicht erklären können. Und ja.
ja, so ein bisschen Mystery für die Aberglauben nötig ist. Ist doch eigentlich guter Antrieb. Also ich finde es geil.
Es ist echt interessant. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir könnten da so richtig in die Tiefen unserer Psychen einsteigen beim Umgang mit solchen Dingen. Weil für mich ist das ein ganz wichtiger Moment aus der Vergangenheit, weil zum Beispiel mein Vater hat mir früher verboten, in den Keller zu gehen und hat gesagt, er hat da Fallen aufgestellt.
Mhm.
Und ich hab mich nicht getraut, in diesen Keller zu gehen. Bis ich es mich halt doch mal getraut habe und gesehen habe, dass der da die Weihnachtsgeschenke gelagert hat.
Mhm. Okay.
So, also dieses Wissen erlangen
bedeutet Weihnachtsgeschenke.
Genau, diese Ebene von Wahrheit zu erkennen in dem Moment war für mich unglaublich wichtig, weil ich gemerkt habe, ich darf nicht jeden Scheiß glauben.
Mhm.
Und andererseits habe ich auch gemerkt, da ist nicht was Schlimmes dahinter, also nicht unbedingt was Schlimmes hinter der Wahrheit, sondern ein Haufen Weihnachtsgeschenke. Mhm. Und von daher, ich habe, glaube ich, diesen Drang dann doch irgendwie zu wissen, vielleicht kommt der daher.
Ja, hey, ohne Witz, jetzt wo du sagst, für meine Mutter hat es voll zelebriert. Ne? Wir kamen und dann durften wir nicht rein und wir hatten so eine Glastür im Flur, also im Eingangsflur. Konntest aber nicht durchschauen und dann hat meine Mutter das und sie hieß dann, das Christkind war noch nicht hier und dann muss man da warten und so.
Die hat auch manchmal hat so fake Mutter nachgeschaut, ne, und hat dann gesagt, nee, war noch nicht da.
Ja, ja, und ich war halt so 4, 5 und so und man war noch gerade im Alter, wo man es glaubt und dann hat es immer eine Glocke und dann hat sie es kurz klingeln lassen und dann die Glocke versteckt und als Fünfjähriges ist ihr der Kopf explodiert. Ja. Und ich glaube, das Christkind war gerade hier. Ne?
Ja. Special.
Und dann irgendwie so, ja, mach diese scheiß Tür auf, ich will da jetzt rein.
Ja. Voll.
Und dann war das Christkind da und dann geht die Tür auf und du hattest direkt den Blick auf den Baum mit den Geschenken und das war jedes Mal wie so wie bei der Mini-Playback-Show. Und hier riech sie irgendwie, der Weihnachtsbaum. Und dann, weil die Tür geht auf, wie wenn der Vorhang aufgeht und da ist er, der Baum voller Geschenke. Und ich muss sagen, also Weihnachten ist einfach bei uns richtig geil. Ich mag einfach wie Weihnachten feiern. Und vielleicht kommt es daher, ja, weil ich das als Kind irgendwie schon geil fand und das im Gegenzug natürlich auch weitergeben will mal.
Ja.
Also ich würde das mit eigenen Kindern so lange beibehalten, wie es mir möglich ist. Dass diese Magic in allen möglichen Lebenslagen so lang bleibt. Weil ich, genau, ohne Witz, weil das hat es zwar nicht mehr viel mit Aberglauben zu tun, aber ich finde es einfach geil in der Kindheit, wo man so einen Scheiß einfach noch geglaubt hat. Weil, also wenn du mich fragst, warum ist die Kindheit geil? Ja, weil ich so einen Scheiß geglaubt habe. Ja. Weil ich dachte, da kommt das fucking Christkind, das klingelt dann und dann haut's ab und dann hat meine Mutter natürlich das Fenster offen gelassen, weil da ist es ja raus und reingekommen und so. Die hat sich voll Mühe gegeben und so. Und vielleicht kam da auch dann irgendwie dann diesen Fable für Stories und so und für Geschichten, weil es halt geil war, so in dieser Ignoranz zu leben. Und ich glaube auch, Vom Naturell her bin ich schon jemand, der gerne die Fakten kennt, aber gleichzeitig ist da halt dann doch noch das andere Herz, das da schlägt und irgendwie das sagt, ja, aber ein bisschen Mystery ist schon geil. Aber ja, vielleicht ist Weihnachten schuld daran, dass wir abergläubisch sind oder nicht.
Ja, was da alles hängen bleibt, ne, bei den Kiddies.
Für dich war es dann Business. Du wusstest, da wird das Ding gelagert. Ja. Da war natürlich für dich, der Weihnachtsgeist war tot. Der ist in dem Moment natürlich spätestens da, ist er gestorben.
Ja.
Ich meine, ich habe nicht ewig dran geglaubt. Irgendwann habe ich natürlich dann auch den Ort gefunden, wo das Zeug rumlag, aber
das Christkind so im Keller.
Ja, genau.
Geklebt. Lass mich los.
Von meiner Mutter in die Weihnachtskiste geprügelt. Einmal im Jahr darfst du für 5 Minuten raus.
Und dann immer das Fenster aufgemacht, nur dass es zeigt, da kannst du nicht raus.
Ja, genau.
Genau. Das, siehst du, was es ist? Das ist Freiheit, was du nie erfahren wirst.
So, jetzt geh zurück zum Osterhasen.
Ja, genau. Alright.
Ja, ist so schön. Schön, dass wir das noch so abgerappt haben. Jetzt wieder ein Geschenk.
Ja, also in dem Fall, wenn wir uns hier alle so uneinig sind, kann ich jetzt natürlich nicht allgemeingültig sagen, Leute, bewahrt euch ein bisschen Magic. Leute, lebt wie ihr wollt. Stress keinen anderen.
Genau.
Seid knallhart auf dem Boden oder hebt ein bisschen ab, whatever.
Aber ich lieb's, lebt wie ihr wollt, stresst keinen anderen. Das ist schon eine Einschränkung.
Das ist schon das Wichtigste.
Aber das ist eine Einschränkung. Lebt also nicht, wie ihr wollt. Geht den Leuten nicht auf den Sack. Das ist, was wir sagen wollen.
Naja, weißt du, wie heißt es immer so schön? Die Freiheit hört da auf, wo
die Freiheit des anderen eingeschränkt wird.
Ja, irgendwie so, genau. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Max, dir eine schöne Woche. Ich habe sehr, dein Norwegen-Trip hat dir eine schöne Bräune verpasst. Wunderbar. Echt?
Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder rot.
Es ist wirklich ein bisschen rot aus. Du,
boah, Alter, ich sag's euch, aber ne, wenn ihr einmal Eisbaden geht, das sieht aus, als hättet ihr den heftigsten Sonnenbrand ever.
Vielleicht ist es Max, vielleicht. Das ist der Geist von Max und Max Körper schwimmt immer noch irgendwo im Eisbaden darum, weil das nicht rausgeschafft wird. Wir wissen es nicht. Vielleicht verfahren wir es nächste Woche und vielleicht nach dieser Folge finden wir einen Termin fürs Uja-Spielen.
Nee, ich bin da abergläubisch, Leute.
Wir machen es, aber nicht bei mir in der Wohnung.
Ja, genau. Da gehen wir dann auch Eisbaden in den
die abgründige, eiskalte Tiefe von Brizis emotionalen Innenleben.
Ballast.
Vielleicht.
Ja. Was? Wenn
zieht euch warm an. Ihr hört uns nächste Woche. Also Max, du wolltest mal sagen, du kriegst das Schlusswort.
Ja, ich wollte dich bloß fragen, wenn wir das spielen und wirklich was heraufbeschwören, was glaubt ihr, wem von uns dreien wird dieser Geist am ehesten folgen?
Mir natürlich.
Okay, cool, dann können wir es gerne spielen.
Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich hoffe, genau, wenn wir über das sprechen, dann bin ich immer sofort am Überlegen, wer von uns ist psychisch am labilsten. So, das ist, ich war bei Max, bin mir sicher, Max wird es nicht sein, aber du hast vor einem halben Jahr so ein paar Sachen irgendwie gesagt, weil ich dachte, ah, vielleicht ist Max doch wieder im Spiel mit dabei. Vielleicht ist er labil genug, dass es nicht. Also, ich glaube, Max ist am wenigsten labil von uns. Aber du bist nicht mehr ganz so immun, wie es vor einem Jahr, als wir zum ersten Mal drüber gesprochen haben, noch dachte.
Das kann sein, ja.
Da hast du schon ein, zwei Seiten von dir gezeigt, wo ich dachte, okay, da, also ein Geist, der kann da anknüpfen. Da ist jetzt nicht, eine komplett felsenfeste Mauer. Da ist, da bröckelt sie. Ja. Aber ich glaube, es ist eine Sache zwischen Brizi und mir. Das Problem ist jetzt nur, wie wir heute in der Folge rausgefunden haben, ist es ein Kampf zwischen, was ist zuträglicher?
Ja.
Absolute emotionale Verkrüppelung von Brizi oder zu offen für doch hier und da knackt's mal, ne?
Das stimmt.
Wir finden raus. Battle of the Giants. Wer wird vom Geist besessen? Brizi oder ich?
Jawohl.
Genau. Und, oder wenn ein Hörer oder eine Hörerin unter euch ist, die psychisch komplett labil ist und eigentlich überhaupt kein Problem hat mit Dämonenbesessenheit, dann meldet euch. Dann gerne jederzeit.
Finde ich gut.
Ja. Bis nächste Woche.
Bis bald. Macht es gut.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.